Mal ruhig, mal stürmisch, mal sanft, mal wild. Gezeitengänger Podcast.
Ja, moin und herzlich willkommen zum Gezeitengänger Podcast. Diesen Banausen da drüben, den kennt ihr.
Moin, der Jens ist auch wieder dabei.
Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar die Sina Zadra. Und wir freuen uns mega, dass du hier bist. Sina, herzlich willkommen. Du bist ja unter anderem, neben deiner Schauspielerei, was du schon seit vielen, vielen Jahren machst, bist du auch studierte Psychologin, hast deinen Master auch gemacht. Und ob du bei Jens noch Hoffnung siehst, das werden wir heute herausfinden.
Hopfen und Malz ist verloren.
Danke, dass ich da sein darf.
Schön, dass du da bist.
Danke dir.
Ja, Sina, wir starten aber heute mal anders. Und zwar denkt man bei Schauspielerei natürlich an das Großstadtleben, an den Trubel, an das rushige Life. Doch du hast dich jetzt seit einiger Zeit zurückgezogen und lebst sehr ländlich und fast eigenversorgungsmäßig, würde ich fast sagen. Erzähl doch mal drüber.
Wie geht es in eine Richtung, ja. Also wichtig ist natürlich, ich habe mich nicht beruflich zurückgezogen und nicht medial und nicht in meinem Schaffen. Aber privat, das stimmt, wir sind vor knapp 2 Jahren umgezogen, also mein Partner und ich, aus Hamburg weg. Ich bin born and raised in Hamburg. Wir beide kennen uns ja auch aus Hamburg. Und ja, genau, irgendwie, das entstand aus diesem, wir wollen das alle nicht mehr hören, Lockdown, aus dieser Lockdown-Zeit, dass wir irgendwie uns Veränderungen gewünscht haben. Und dann sind wir aufs Lande gezogen und nicht nur aufs Land, sondern in den Wald. Genauso wie du, lieber Jens.
Schön.
Genau, in eine Waldsiedlung südlich von Hamburg. Ja, und du hast gesagt, selbstversorgermäßig, so krass ist es nicht, aber wir haben tatsächlich ein riesiges Gewächshaus und wir ziehen Gurken und Tomaten und haben Erdbeeren und alle möglichen anderen Beeren und so, ja.
Was gibt dir das?
Entschleunigung vor allen Dingen, genau, also und vor allen Dingen auch Stille. Also ich bin ein sehr sensibler Mensch, was ich total ausschalten kann, wenn ich so in meinem Modus bin, ja, am Set ist es ja auch mal wilder oder so, aber privat und wenn ich für mich bin, dann brauche ich irgendwie Ruhe und Stille und Zeit.
Was, wenn du jetzt darüber nachdenkst, bei diesem rushigen Leben, wie du sagst, was du ja auch kennst und beruflich auch immer noch hast, was hat das mit dir gemacht, dass du zwischendurch in diese Stille jetzt eintauchen konntest?
Was hat das mit mir gemacht? Ja, also inzwischen bin ich da ja so, nach 2 Jahren ist das so für mich normal geworden, ne? Ich habe mich da so gewöhnt. Ich habe aber in den ersten Monaten zu meinen Freundinnen und Freunden in Hamburg gesagt, ich hatte gar keine Idee davon, dass ich ziemlich gereizt bin. Das merke ich erst jetzt, wo so die Lautstärke und die Schnelligkeit und die Enge und der Trubel und so abfällt. Und ich wirklich so das Gefühl habe, ich kann so meine eigenen Entscheidungen treffen. Ich stehe niemandem im Weg oder mir steht niemand im Weg. Also so, ne, im Großen und Ganzen, weil wir da einfach so den Garten haben und die Wege und die Landstraßen und so. Und es ist einfach so, diese Weite, die hat einfach zu echt, so das Nervensystem ist runtergekommen. Das ist dann deutlich geworden.
Sehr, sehr cool. Der Jens lebt ja auch seit einiger Zeit hier abgeschieden im Schwedenhäuschen. Er hat auch nie gemerkt, dass er gereizt ist, aber bei ihm hat es leider nicht so viel gebracht, so umzugehen.
Ich war immer schon seelenentspannt, deswegen hat das keinen Unterschied gemacht.
Ah, ja.
Genau.
Aber was mich interessieren würde, ist das denn jetzt so dann das Thema Hamburg? Du bist eine Hamburger Dirn. Ist das jetzt abgehakt oder sagst du, ach, irgendwann will ich doch nochmal in die Stadt? Oder ist jetzt dieses, ich nenne es mal Landleben, diese Abgeschiedenheit, der Punkt, wo du sagst, hey, nee, das ist meins, ich bin angekommen.
Ja, ich werde Hamburg immer lieben. Hamburg wird immer meine Heimatstadt sein. Und es ist auch immer ein ganz besonderes Gefühl, wenn ich dann reingurke zu meinen Terminen, ob Synchron sprechen oder Werbung sprechen oder irgendwas anderes ist. Das ist immer meine Heimatstadt. Und trotzdem, die ehrliche Antwort im Moment aktuell, aber Zeiten ändern sich. Klar. Wenn ich jetzt aus dem FF antworten müsste, dann sehe ich mich aktuell in keiner Großstadt schwerpunktmäßig mehr leben. Aber frag mich in 2 Jahren, da könnte ich es anders sehen.
Genau, es ist auch so, Leben ist Wandel, ne? Das gehört dazu.
Voll.
Ne? Ja,
aber im Moment ist es wirklich so, und wenn ich jetzt für immer hier auf dem Land bin, wobei ich dann auch immer denke, man kann ja auch nochmal sein, dass man nochmal irgendwie reist oder weiß ich nicht, was das Leben noch so bringt. Ne? Aber im Moment so vom Gefühl her, da bin ich jetzt zu Hause und da bleibe ich.
Ja. Wenn du dann von deinem ländlichen Leben in die Set-Atmosphäre eintauchst, ja, du hast als Schauspielerin schon sehr, sehr viel gemacht. Soweit ich das weiß, hast du vorher auch viel gemodelt, standest früher, da schon vor der Kamera.
Ja.
Hast da schon Sachen mitgenommen. Was hat dich an der Schauspielerei so gereizt? Warum hast du gesagt, so, das wäre ein Weg, den ich gehen möchte?
Die Frage habe ich das Gefühl, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll.
Einfach anfangen.
Also genau wie du sagst, ich hatte schon viel Kameraerfahrung durch Werbedrehjobs, Imagefilme drehen, Musikvideos drehen. Und hatte dann aber irgendwann Lust zu lernen, tiefer in Geschichten einzutauchen. Und dann hatte ich ja sowieso schon das Psychologiestudium angefangen. Das heißt, auch da hat sich ja schon abgezeichnet, wie sehr ich mich für Menschen und ihre Geschichten und ihre Hintergründe interessiere. Und dann gab es diese künstlerische Ebene, die einfach gesagt hat, ja, irgendwie in der Werbung geht es darum, dass Sachen gut aussehen, ganz klar, oder irgendwie besonders eindrücklich sind, so von der Bildsprache. Aber wenn es darum geht, eine Geschichte zu erzählen, also über das Sprachrohr, über die Stimme, über wirklich auch die Interaktion viel mehr, dann ist einfach Schauspiel der richtigere Platz. Und das hat angefangen, mich zu reizen. Und dann habe ich angefangen, Schauspielunterricht zu nehmen. Und alles ging so seinen Gang. Also ich sage immer, das hat mich gerufen, weil das hat sich so ein bisschen intuitiv und von alleine ergeben. Ich war kein Mensch, der immer schon gesagt hat, ich werde später Schauspielerin.
Cool. Als Psychologin beleuchtet man ja das Innere des Menschen, vereinfacht gesagt, würde ich jetzt mal so sagen. Ne? Kannst du bestimmt nachher, wenn wir darüber sprechen, noch viel besser erzählen als ich.
Da bin ich mir sicher.
aber bei der Schauspielerei beleuchtet man ja auch das Innere des
Fall.
Menschen. Kann man das vielleicht so sagen, dass Psychologie vielleicht grob so ein bisschen mehr das intellektuelle Beleuchten des Inneren ist und die Schauspielerei mehr das Nachempfinden der Emotionen?
Ja, ich denke, das könnte man so sagen. Da gibt es sicherlich noch mehr Facetten, aber ich finde, so wie du das jetzt erstmal einordnest, kann ich das gut nachvollziehen, würde ich schon sagen. Denn Psychologie ist ein wissenschaftliches Studium. Da geht es darum, auch Statistiken zu erfassen und zu erforschen, wie entwickeln sich bestimmte Verhaltensweisen, Denkweisen. Und bei der schauspielerischen Kunst geht es darum, das selbst zum Ausdruck zu bringen.
Das finde ich dann nämlich spannend.
Schnappatmung.
Wie war das dann, der Unterschied, wenn du wenn dieser zweite Teil dazugekommen ist? Hat dann das andere, was du vorher schon gelernt hast, das theoretische Wissen, hat das mitgeschwungen? Oder war das dann weg, sozusagen?
Doch, ich glaube schon, dass die Berufe sich hier und da irgendwie gegenseitig inspirieren, also oder gegenseitig unterfüttern. Das glaube ich schon. Sagen wir mal so, wenn ich im Schauspielunterricht saß und die Schauspieltrainer oder Coaches, wenn die dann versucht haben, so abzuholen über natürliche Verhaltensweisen von Menschen, und da soll man ja hinarbeiten als Schauspieler oder als Schauspielerin, dass es natürlich wird, dass es echt wird, dann habe ich mich manchmal in Situationen wiedergefunden, wo ich das ergänzen konnte, tatsächlich mit psychologischem Wissen. Das war ganz interessant, also sowohl in der Runde im Unterricht als auch so für mich. Und ich habe manchmal, wenn ich eine Rolle vorbereite, so eine Idee von der Persönlichkeit, die ich auch mit diesem Wissen unterfüttern kann. Und anders wiederum in der präventiven psychologischen Beratung, da geht es dann manchmal darum, auch kommunikative Prozesse zu unterstützen. Und die können wiederum ein bisschen ergänzt sein von der schauspielerischen Präsenz, die ich gelernt habe oder so. Also ja, doch, es findet so. War das deine Frage?
Ja, spannend. Aber ich fand es jetzt super spannend. Also ich hab, glaube ich, richtig, richtig spannend. Also total interessant.
Voll,
also,
richtig spannend. Ich dachte halt so darüber nach, vielleicht. Es gibt da ganz viele Schauspieltechniken oder so. Manche sind halt so eher theoretischerer Natur, wo man sich wirklich die Vorgeschichte überlegt von der Rolle, die man spielt. Mhm. Was hat die gemacht? Was hat die Oma für einen Lieblingskuchen gehabt oder so?
Ja,
da geht er wirklich in Details, ne, so teilweise. Und es gibt natürlich auch manche, wie Meißner Technik, wo du ja auch, soweit ich weiß, ein großer Fan von
auf
bist,
jeden Fall.
Die ja eher so impulsiver sind, die gar nicht unbedingt so jetzt alles theoretisch durchleuchten, sondern eher aus Impulsen handeln und sonstiges. Und deswegen habe ich gedacht so, ah, guck mal, Psychologie, Schauspieltechniken, die sind doch irgendwie so ein bisschen miteinander vernetzt oder könnte vernetzt sein. So. Ja. Gibt es in der Psychologie dann vielleicht auch irgendwie Tricks, die man benutzen könnte, um in der Schauspielerei sich irgendetwas zu erarbeiten? Ja. Oder wäre das zu weit weg?
Ja, schon. Also es ist, also so konkrete Tipps, also oder so konkrete Kniffe, die ich jetzt aus meinem Psychologiestudium habe und da mir dadurch eine Rolle erarbeitet, das habe ich schon eher nicht. Aber es ist schon so, dass ich habe ja auch, wir kommen jetzt von Kuchenbacken zu Arschbacken, sage ich immer, wir kommen da ja gleich noch hin. Aber ich habe ja auch in der Klinik gearbeitet und es ist schon, wenn es sehr spezielle Figuren sind, dann hilft mir, glaube ich, so ein Erfahrungsschatz von, ja, ich kenne Menschen, die in bestimmten Themenbereichen sehr besonders reagieren oder sehr außergewöhnlich, was ich sehr wertschätzend meine, nicht wertend. Und dann ist es manchmal so, ah, das habe ich mal erlebt und von der Person weiß ich, dass das das und deswegen war und wie ist das vielleicht mit dieser Figur oder, also da kommen so Ideen, aber cool. So ganz konkret ist es nicht.
Also mal ganz flapsig gesagt, wärst du dann sozusagen die Clarice Starling 2.0 oder 3.0 von Schweigende Lämmer, das kannst du sofort spielen, oder?
Ja, wahrscheinlich. Also, sowieso, oder? Ja, sowieso.
Ja, aber wenn du dann, also da hast du ja nun den absoluten Serientäter Nummer 1 davor. Also ja, das wäre ja eine psychologische Herausforderung, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Wobei man ja auch oft Schauspieler wird, um andere Rollen zu spielen.
Selbstverständlich. Und,
aber eine Sache habt ihr beide gemeinsam.
Wir beide?
Ihr beide.
Okay.
Du und Sina. Ihr seid beide Stars, Sina natürlich deutlich mehr, in Verbotene Liebe.
Du siehst meine Broker.
Jens hat nämlich in Verbotene Liebe mal mitgespielt.
Echt?
In der Serie damals.
Echt, das hast du mir noch nie erzählt.
Nee, bin ich auch nicht so stolz drauf.
Also das ist jetzt der Moment, wo ihr nachforschen, recherchieren sollt.
Ich habe ja in Köln bei RTL und habe danach ja auch so meine verschiedensten Sachen ausprobiert und habe auch im Schauspielbereich ausprobiert, ohne das gelernt zu haben. Und in Köln war natürlich naheliegend, dann auch mal eben die Verbotene Liebe auszuprobieren. Und Aha. Ich war ja Aufnahmeleiter. Und ich war dann bei der Verbotenen Liebe, habe ich den Aufnahmeleiter Tom gespielt. Und sozusagen mein Beruf, wirklich mein Beruf, habe ich dann da auch gespielt als Aufnahmeleiter.
Und war richtig eine Sprechrolle?
Ja, es war eine
Person. Ja, hat immer Hallo und Person, guten Tag und Ruhe
halbes
gesagt.
Jahr, halbes Jahr. Und das damals war Verbotene Liebe. Richtig angesagt.
Ja, ja.
So. Und hast du ja wieder sozusagen, da machen wir jetzt mal den Bogen.
Genau.
Du hast es auch wieder richtig angesagt. Du hast nämlich auch eine Hauptrolle gespielt.
Ja.
In der Verbotenen Liebe.
Das
Erzähl.
Stimmt, ja.
Erzähl.
Ja, das war cool. Was genau darf ich erzählen?
Eigentlich, wie du da überhaupt, also ich meine, Verbotene Liebe kennt jeder.
Ja.
So. Aber wie kommt man denn an so eine Hauptrolle in der Verbotenen Liebe?
Ja.
Wie funktioniert sowas?
Ja, das war echt sweet. Also ein guter Freund von mir ist dafür angefragt worden für eine männliche Figur in der Geschichte und hat mich gefragt, ob ich ihn bei einem E-Casting unterstützen kann. Und dann ist er vorbeigekommen. Wir sind ja sowieso ein Podcast, wo viele Künstler und Künstlerinnen zuhören, aber es ist so, man braucht Anspielpartner, man nimmt zu Hause selbst eine Szene auf, um sich für ein Projekt zu bewerben. Und das haben wir zusammen gemacht. Und da hatte ich genau diese Josephine Reinhardt gespielt. Einfach nur zum Anspielen für sein Casting. Und habe dann irgendwie erfahren, ja, das ist diese Figur ist die weibliche Hauptrolle dort. Und die casten sowieso gerade eigentlich das ganze Ensemble und so. Das hatte er so erwähnt, so hatte er das eingeschätzt. Und dann habe ich irgendwie so ratter, ratter, ratter. Ich dachte so, ja, aber ich bin gar nicht eingeladen worden für diese Figur. So. Und ich finde, dass ich für diese Figur auch passen würde.
Sehr gut.
Und dann habe ich die Casting-Agentur angeschrieben und habe gesagt, ich habe mitbekommen, ihr castet da gerade und so, darf ich mich denn für Josephine Reinhardt auch vorstellen? Ja, bitte unbedingt, hieß es. Und dann habe ich am nächsten Tag, glaube ich, den Kumpel eben wieder angerufen. Ich sagte, du musst noch mal vorbeikommen, wir müssen die Kamera jetzt andersrum hinstellen. Jetzt muss ich das bitte auch noch mal aufnehmen. Und das haben wir gemacht. Und dann bin ich das sogar geworden. Und das war richtig krass. Also das war so cool, dass sie mich angerufen haben und gesagt haben, ey, danke, dass du das gemacht hast. Und setz dich hin, du bist es. war das irgendwie so, was? Das war richtig, richtig cool.
Das war ja ein großes Remake sozusagen. Ja. Die Serie wurde ja, ich weiß ja nicht,
2008 oder 2009, ich weiß es nicht genau, wann die eingestellt wurde, ich weiß es nicht.
Ja, ich glaube, die ging sogar noch deutlich länger. Ja,
gut, ich bin...
Aber ich habe das genaue Datum nicht auswendig. Und dann gab es nochmal ein großes Remake für RTL, was sie dann auch... deutlich visuell höherwertiger aufgenommen haben als die eigentliche Serie mit ziemlich viel Aufwand betrieben.
Ich glaube, bis 2015 fällt mir bei der Gelegenheit ein, weil sie gesagt haben, da war eine fünfjährige Pause und ich habe es 2020 gedreht.
Genau.
Ja.
Was hat so deiner Meinung nach das ausgemacht, der Dreh, im Bezug darauf, auf deine Rolle, was du da erlebt hast?
Ja.
Was war so das Salz in der Suppe, wo du sagst, das war das Schönste, was du da mitgenommen hast?
Also es gibt einen ganz spannenden Aspekt, an den ich manchmal denken muss, weil die Fanbase für Verbotene Liebe, als es damals noch die Daily Soap war, genau wie du eben gesagt hast, die war ja riesig. Also das war ja wirklich so die erfolgreichste Soap damals. Aus irgendeinem Grund dann vielleicht nicht mehr, oder ich weiß nicht, warum die ARD
die
sich
Zeit,
dann jetzt,
ne?
Ja,
Zeit. Irgendwann läuft es schief, ne?
Okay, zuerst kam dann irgendwann.
Ja. wo du ja zu sehen hast, um das aufzugreifen, ja genau. Aber es wurde dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen trotzdem eingestellt, aber es hatte ja sehr, sehr, sehr viel Aufmerksamkeit damals und ich hatte das aber nie geguckt. Und das,
was?
Dann konntest du mich auch nie sehen. Dann ist alles in Ordnung. Das ist der einzige Grund. Also natürlich.
Wer weiß, sonst hätte sie da vielleicht nie mitgespielt.
Okay, Entschuldigung, jetzt erzähl bitte.
Naja, also so, weil ich habe, ehrlich gesagt auch vom Alter her, also ich war 14, als GZSZ wirklich so im Rennen, also so im Kommen war, wirklich größer wurde und so. Und dann habe ich ab und zu mal GZSZ geguckt, aber ich habe allgemein in meiner Jugend auch gar nicht so viel Fernsehen geguckt und auch eigentlich keine Soaps. Und deswegen dachte ich so, oh, voll cool, RTL plant dann eine Serie und ich darf die Hauptrolle spielen. Ich habe mich unendlich gefreut. Ich hatte aber noch kein Gefühl für das Ausmaß oder für die Größe. Und bin da auch entsprechend mit Leichtigkeit rein. Und dann wurde ich in ganz vielen Interviews aber genau das gefragt, ob mir eigentlich klar ist, in welche Fußstapfen ich jetzt trete. Und ich habe immer gedacht, euch ist das scheinbar klar, mir ist das irgendwie nicht klar. Also,
was aber eigentlich gut ist, oder? Sonst geht
ich
man
glaube,
noch,
das ist ganz gut gewesen. Also dadurch war halt so eine Leichtigkeit auch da. Und dann habe ich das natürlich irgendwann gerafft und auch durch die Fanreaktion, als die ersten Folgen auch dann on air gingen und so. Das war aufregend. Und dann habe ich natürlich Valerie Niehaus mir auch mal genauer angeschaut, die ja die erste weibliche Hauptrolle da in den Anfängen war und war dann ja ganz beeindruckt und inspiriert von ihr und so. Und dann bin ich so eingetaucht in diesen Kosmos erst.
Wie viel verbotene Liebe war bei verbotene Liebe?
Viel verbotene Liebe. Viel verbotene Liebe. Wir reden mal wirklich davon, dass ich mit meinem Schauspielkollegen eine Liebesszene hatte, um nicht zu sagen eine Sexszene, und wir waren halt Bruder und Schwester. Also,
wusstet ihr aber nicht.
Call it by its name.
Das wäre damals gar nicht möglich gewesen.
was wir zu dem Zeitpunkt doch wussten.
Ach so.
Im Laufe der Geschichte. Und uns doch dann dafür entschieden haben, das zu machen und das zu drehen, ist natürlich sehr besonders.
Stimmt.
Ich fand es aufregend und ich finde, die Kunst darf vieles, vielleicht nicht alles, aber vieles. Deswegen war das für mich total okay. Mhm. Aber heute denke ich auch manchmal, oh weia, was hast du denn da gedreht?
Spannend vor allen Dingen.
Ja,
voll.
Ja, also man kann auch noch, vor allen Dingen nochmal wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, man kann es sich auch anschauen.
Muss man jetzt nicht mehr, weil ich eh gespoilert habe.
Aber lohnt sich trotzdem, Sina nochmal zu sehen in der Verbotenen Liebe. Auf jeden Fall bei RTL Plus, richtig?
Ja, genau.
In der Mediathek da, also... Oder Stream ist ja das gleiche inzwischen, Mediathek-Stream.
Und eine Sache, die habt ihr jetzt nicht gefragt, die möchte ich trotzdem unbedingt bei der Gelegenheit sagen. Ich hätte auch weitergedreht. Das fragen ganz viele Fans. Es ist ja nicht weitergegangen, leider.
Warum?
Das weiß ich nicht. Frag doch mal RTL, du kennst auch deine Leute.
Ja gut, aber ich glaube, so gut kennen sie mich dann auch nicht mehr.
Es ist leider nicht weitergegangen, aber die Fans, da gibt es ja noch die Facebook-Pages und die Instagram-Pages und die schreiben auch, glaube ich, immer mal wieder die Ufa an, die das halt produziert hat und fragen danach und so. Und da wird da ganz oft so in den Kommentargesprächen unter den Fans, vielleicht wollten die Schauspielenden einfach nicht mehr und so. Ich hätte weitergedreht. Ich weiß nicht, wie es mit meinen Kollegen aussieht oder Kolleginnen, aber ich wäre dabei gewesen.
Also warte mal ab. Manchmal ist es ja auch so, dass dass eine Serie erstmal wieder sacken muss. Und vielleicht kommt es jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren, dann gibt es wieder eine Reunion. Das ist ja alles möglich. Also bei RTL ist oder so alles möglich.
Das stimmt.
Daher mal abwarten. Also ich bin mir noch nicht ganz sicher, dass das letzte Kapitel da schon geschlossen worden ist.
Ja, jetzt machst du da vielen Menschen Hoffnung. Ja, es wird wirklich viel gefragt. Ich finde es auch voll schön. Ja. Ich habe keinen Einfluss.
Ja, das stimmt. Ja, neben Verbotene Liebe hast du natürlich noch zahlreiche andere Sachen gemacht. Sei es in Hot Dog hast du eine Rolle gespielt. Du hast aber auch vor allem...
Hot Dog?
Wenn wir...
Was ist zu essen?
Ja, ist Essen.
Ist Essen oder nicht?
Wenn man an Traumkulissen, an Strände denkt, da warst du nicht die Liebe. Vielleicht kannst du dich noch erinnern.
Du meinst Inga Lindström.
Richtig.
Ja.
Da habe ich dich so beneidet.
Ja?
Oh ja, wegen dem Set. Ja, wegen dem Set. Du hast dann ja auch immer in deiner Story bei Instagram, konnte man immer dann auch dich da beobachten, so hinter den Kulissen. Und also das ist ja echt ein Traum gewesen, ne, sozusagen. Ja, und ich glaube, es war aber auch echt ein schöner Dreh, oder?
Ja, die Kollegen und Kolleginnen waren wahnsinnig nett und Schweden ist schön. Ich hatte fett Corona.
Ja, das hattest du gesagt.
Ja, deswegen war der Dreh nicht nur schön, weil von 5 Wochen, die ich da sein durfte, war ich 10 oder 11 Tage in Hotelquarantäne. Das war eine Herausforderung. Aber ja, ansonsten war es wahnsinnig schön. Und du hast gerade gesagt, dass ich da nicht so die Liebe war. So war es angelegt, so ist es auch interpretiert worden, so sollte es auch interpretiert worden. Ich sehe das bis heute nicht so. Ich bin Team Liv. Also die Figur hieß Liv und ich bin Team Liv. Ja. Die hat sich so ins Zeug gelegt für ihre Partnerschaft. Die war so Teil dieser Schwiegerfamilie und die wollte man zum Schluss doch nicht heiraten, weil die Hauptrolle Hannah Mall, also gespielt von Hannah Mall, da eben zurückkam in die Geschichte, in diesen Ort und die sich irgendwie neu verliebt haben und dann war ich raus und ich finde, da kann man nachsehen, dass man da manchmal ein bisschen emotional wird.
Sehr schön.
Ich war Team Liv.
Aber ist es nicht immer so ein bisschen so, wenn man sich so einer Rolle annimmt, dann beschäftigt man sich ja damit, dann es ist ja nicht so, dass man jetzt einfach das... sämtliche schauspielerischen Leistungen kann man ja nicht von seiner Persönlichkeit komplett abgrenzen, sondern man selber ist ja wie so eine Art Filter. Also alle Gedanken, die du aufrufst, alle Emotionen, die durchlaufen dich ja. Und du musst es ja eben auch mit deinen echten Emotionen füllen. Deswegen verlieben sich auch so viele Schauspielerinnen und Schauspieler am Set, die Liebesbeziehungen spielen, ja auch in echt ineinander.
Echt? Das gibt es oft.
Das ist so ganz, ganz oft.
Ja.
Ganz, ganz oft.
Okay, ja, das wusste ich jetzt nicht. Also ich habe mich noch nicht in eine Autorin verliebt.
Ja, ja gut.
Wir sind noch nicht am Set, das stimmt.
Na, genau. Nee, weil es ist ja auch logisch, weil man tauscht eben Emotionen miteinander auf. Man muss sich emotional aufeinander einlassen, man kommt sich nahe, man berührt sich, man wird intim miteinander, auch wenn es im weitesten Sinne gespielt ist. Aber wenn diese Hürde erstmal unterbrochen ist.
Ich muss gerade lachen, weil man wird natürlich eigentlich nicht wirklich intim.
Naja, natürlich gibt es Filmküsse, aber natürlich wirst du berühren sich
das
deine
stimmt,
Lippen
aber
dabei.
Das stimmt, aber man ist abgeklebt als
Held. Und das ist für mich schon Intimität.
Das stimmt.
Ich meine jetzt nicht bei einer Sexszene hast du natürlich nicht in echt Sex, ja, aber du berührst dich viel, ne? Du hast lange Blicke, du tauschst dich viel aus. Die Proben können teilweise auch total intensiv sein, wenn man sich darauf einlässt, dass man so eine Beziehung zueinander erstmal muss man auch immer herstellen, damit man das überzeugend auch spielen kann.
Ja, das stimmt.
Und dafür haben schon, wenn es grundsätzlich passt, öfter Gefühle auch.
Das stimmt. Ja, habe ich auch so gehört. Also mir ist das auch noch nicht passiert, aber das habe ich tatsächlich
ganz
oft
gehört.
Mein Freund hört vielleicht auch
sehr schön.
Es gibt beides.
Okay.
Also,
es gibt genau das, was du sagst, Chris,
ne? Und es gibt aber auch genau das, was du sagst. Ich habe auch beides schon erlebt. Also ich habe nicht erlebt, dass ich mich jetzt irgendwie schwer verliebt habe in meine Spielpartner in dem Fall, sondern aber schon, dass da einfach so eine echte menschliche Tiefe sich auch entwickelt, weil gerade in Hauptrollen, du verbringst auch drumherum viel Zeit miteinander für Textproben oder auch um zu besprechen, wie sieht deine Figur meine, wie sieht meine Figur deine, was ist mit uns? Und da verbringt man auch mal viele und lange Abenden, um einfach Szenen auch zu besprechen und vorzubereiten. Und da öffnet man sich füreinander auch fürs Spiel und so. Das heißt, diese Komponente gibt es auf jeden Fall. Ich habe es aber auch erlebt, dass etwas irgendwie im Rahmen der Produktion so schnell abgehandelt wurde oder abgehandelt werden musste, dass du auch total technisch wirst. Und ich weiß, wie ich schauen muss, um verliebt auszusehen, und bin es dann aber natürlich auch nicht echt. Also
nein.
So, also es gibt beides. Es gibt das, dass du es total oberflächlich machst, und es gibt, dass du echt denkst, oh, der ist aber schon auch süß. Das ist eine schöne Zeit mit dem. Also es gibt beide.
Okay, ich würde sagen, wir holen jetzt Dina immer zu unserem Podcast dazu, als Mediator dazwischen für uns beide, oder? Das hat doch super erklärt. Schön.
Genau. Wir haben ja gesagt, man durchläuft die Emotionen sozusagen, deswegen sind wir darauf gekommen, weil du ein bisschen noch mitgefühlt hast, du bist Team Liv, hast du gesagt. Ja. So, ne? Der Zuschauer oder die Zuschauerinnen haben dann eben oftmals eine andere Perspektive.
Ja,
ne?
Ja.
So,
genau, aber du stehst für deine Rolle ein. Das ist, glaube ich, das, was vor allen Dingen, ne, was du auch meinst. Du bist, du fühlst das mit dir und du stehst für deine Rolle ein und für die Motive deiner Rolle. Und du hast vorhin darüber gesprochen, wie krass das wäre, wenn man irgendwie mit einem Mörder dreht oder selbst irgendwie vielleicht in besondere Tätigkeiten gerät innerhalb seiner Rolle und durch die Geschichte. Und das ist immer die Aufgabe, würdest du vielleicht bestätigen, auch als Schauspieler, Chris. Das ist immer die Aufgabe, zu gucken, unter welchen Umständen würde ich denn wirklich so handeln wollen? Und dann gehst du rein, also, und sagst, okay, was müsste passieren, damit ich Mordgedanken kriege? Da müsste ich auf die und die Art und Weise, oder die Person, die ich liebe, müsste bedroht sein. Dann würde vielleicht sowas in mir auch aufkommen. Oder ja, ich gehe rein, ich versuche mir zu bauen, unter welchen Umständen würde ich so handeln? Und durch dieses Hintergrundgerüst spreche ich meinen Text und gehe rein.
Schön.
Ja. Mhm. Ganz genau, ja. Mhm. Klar. Hast du noch ein Highlight von deinen, wenn du jetzt an deine ganzen Set-Erfahrungen denkst, wo du sagst, das war ein besonders schönes Projekt, was dir viel gegeben hat?
Das ist eine total schöne Frage, und die habe ich auch öfter schon gehört, und ich bin jedes Mal vor der Herausforderung, dass ich denke, irgendwie sind alle Dreharbeiten, haben irgendwie so ihr Besonderes. Es ist keine Dreharbeit, ist mit der anderen zu vergleichen. Also es war immer, ob das war, sich in Schweden aufzuhalten und die Antagonistin zu spielen, oder ob das die Zeit in Köln mit einem unfassbar tollen Team für Verbotene Liebe war. Wir waren also trotz Lockdown und Corona und Abständen und so weiter und sich nicht treffen dürfen, waren wir alle so eng miteinander verbunden. Und als wir dann auseinandergegangen sind, als die letzte Klappe gefallen sind, da klar fließen da Tränen, und so drei so innige Monate irgendwie mit einem Team verbracht. Es ist immer irgendwie besonders, und eigentlich jede Figur, die ich gespielt habe, habe ich geliebt. Das muss man, glaube ich, auch, um Lust drauf zu haben, Teil einer Produktion zu werden. Und das ist immer so, wie ich ziehe mir die Rolle an, und wenn es vorbei ist und ich ziehe sie mir aus, dann trauere ich immer auch ein bisschen um die Figur, die ich jetzt loslasse und vielleicht nie wieder spiele und nie wieder erlebe oder so. Also schwer zu sagen, wo so das eine besondere Highlight steckt. Vielleicht eins, dass ich letztes Jahr eine Indie-Hauptrolle hatte, die eine Kriminalpolizistin war, und ich dann wirklich an der geladenen Waffe drehen durfte. Das war extrem aufregend für mich. Auch mit Angst besetzt, aber ich wurde dafür trainiert. Wir hatten zwei ganze Trainingstage wirklich so mit Waffenhandhabungstraining und auch diese Verantwortung, sich klarzumachen und so. Jetzt hat man natürlich nicht am Set permanent eine geladene Waffe irgendwie an der Hüfte, aber in bestimmten Szenen ist das genauso vorbereitet gewesen. Und das war, stand jetzt, glaube ich, somit das Besonderste. Was
ja, es ist eine super spannende Sache. Ich darf ja auch ab und zu mal Stuntfighting vor der Kamera machen.
Ach echt? Wo denn? Oh,
ja, in unterschiedlichen Produktionen. Jetzt habe ich letztens ein paar Monate her in Polen was gedreht. Gab ein paar Kampfszenen auf so einem Transporter und sonstiges.
Echt?
Ja. Und im Rahmen meiner Ausbildung haben wir ja schon, seitdem ich ein kleiner Bube bin, Kampfsport und so.
Das ist ja der Hammer.
Aber da haben wir auch Schießtraining unter anderem gemacht, an allen möglichen Waffen, ne? Und sogar auch an Scharfschützengewehren und an Pumpguns und hast nicht gesehen. Und das war auch, da waren die Leute, die am härtesten da teilweise reingingen, ne? So unabhängig, ob Mann oder Frau, die dann da reinkamen, die gesagt haben, ja, ein bisschen rumballern oder so. Aber das hat damit gar nichts zu tun.
Nee, gar nicht.
Hat auch nichts mit Jahrmarktschießen zu tun. In dem Moment, wenn du dann vor Ort bist, kriegst, wenn du siehst, was diese Waffe da anrichtet, was die zerstört, diese Lautstärke, du kriegst auf einmal wirklich einen Respekt davor.
Ja, und das ist auch richtig so. Ich glaube, das ist auch sehr gesund.
Das ist auch richtig so. Ja. In dem Moment macht man sich klar, wofür sind Waffen gebaut.
Ja.
Die sind dafür gebaut, um zu zerstören und zu töten.
Ja.
Und das wird einem da schlagartig klar. Mhm. Und das hat auch unser Coach gesagt, in dem Moment, wo du als Schauspieler oder Schauspielerin einmal mit einer echten Waffe geschossen hast, behandelst du die Deko-Waffe, ja, die Requisite, ja, am Set anders?
Ja, aha.
So, ging es dir auch so?
Wahrscheinlich, ja. Unser Trainer hat auch gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie sein Wording war, aber es war auch so sinngemäß, jedes Mal, wenn du die Waffe, also jede Waffe ist eine echte Waffe. Also jede Waffe ist wie eine echte Waffe zu behandeln. Weil du nie weißt, also es geht immer darum, erstmal zu checken und auch anderen Menschen keine Angst zu machen und so weiter. Also jede Waffe, die du in die Hand nimmst, ist erstmal eine echte Waffe. Und er hat auch gesagt, jedes einzelne Mal, wenn du, also weil das Gefährlichste in Zusammenhang mit Waffen ist die Routine. Also das heißt, jedes Mal, wenn du die Waffe in die Hand nimmst, nimmst du das erste Mal eine Waffe in die Hand. Also mit dem Mindset gehst du, es gilt vielleicht für bestimmte Berufsgruppen nicht, ich weiß es nicht, aber so war sozusagen das Mindset erstmal am Set für diese Waffen. Und das fand ich auch richtig. Und ich wundere mich darüber, dass ich habe das auch erlebt, dass manche Menschen da so, ja, so eine Leichtfüßigkeit präsentieren wollen, ja. Ehrlicherweise habe ich das häufiger von männlichen Personen erlebt. Ich hatte diese Waffe in der Hand, ich hatte eine furchtbare Angst. Mir musste erstmal wirklich, es war ganz kleinschrittig erklärt, wie die Handhabe damit ist. Und als ich dann in eine dafür vorgesehene Richtung das erste Mal schießen musste, habe ich dann aber auch gemacht. Und dann habe ich dann geheult wie ein Schlosshund erstmal. Und der Trainer hat auch gesagt, es ist auch eine völlig natürliche Reaktion. Emotion. Das ist total okay, ja genau, es ist eine völlig natürliche Reaktion, weil es ist nicht mein Daily Business, Gott sei Dank, ich bin dafür nicht gemacht. Und ich, genau was du gesagt hast, es wird ganz klar, wofür das Ding eigentlich ist und dass ich das gerade in der Hand halte, war ein ganz merkwürdiges Gefühl für mich. Und da musste ich mich auch erstmal ein bisschen insofern dran gewöhnen, als dass wir dann damit halt auch am Set arbeiten konnten. Ja.
So spannende Erfahrung auf jeden Fall, die du da gemacht hast.
Ja.
Hast da eine Kriminalpolizistin gespielt, richtig?
Genau. Fand ich auch ein ganz, ganz tolles Rollenprofil eigentlich, ja.
Ja, ist das so dann dein Ding, so dass du sagst, so weibliche, starke Frauen gibt es ja auch, langsam werden sie mehr im Fernsehen, ne? Ja. Und auch im Kino, ne? Aber ist das so, genau, finde ich auch, ist auch völlig in Ordnung. Ich finde zum Beispiel Lisa Maria Potthoff als Sarah Kohr, finde ich grandios. Finde ich, ist eine super starke weibliche Persönlichkeit.
Die macht auch die Stuntszenen ordentlich, die trainierte richtig hart und so. Ja, und das ist
wirklich. Jetzt bin ich eine Kunstbanausin in welcher Produktion?
Das ist ZDF.
Aha.
Machen wir mal Werbung für öffentlich-rechtliche ZDF, Sarah Kohr. Lohnt sich wirklich anzugucken. Okay. Wirklich stark, also wirklich stark. Gute Serie, also 90 Minuten, aber als Reihe klasse. Aber das ist auch so das, wo du sagst, so Mensch, da möchte ich gerne auch noch mal so eine Rolle richtig schön spielen als starke weibliche Frau.
Ja, habe ich total, habe ich große Lust drauf. Mhm. Also ich habe auch viel, also das ist jetzt auch nicht so nur auf das, ne? Ich habe auch viele Sachen Lust, aber das hat tatsächlich mein ganzes letztes Jahr ziemlich geprägt, dass ich, ich finde das irgendwie toll, als eher kleine, eher zierliche, blonde Frau Profile zu spielen, wo es wirklich auch ich habe gerade überlegt, ob es sowas wie Macht ist, aber das ist es gar nicht. Ich glaube, ich meine sowas wie Verantwortung, wie eine Meinung oder eine Verantwortung und eine Präsenz hat, eine Relevanz hat, das ist es, glaube ich, dass ich einfach es liebe, Rollen zu spielen, die eine Relevanz haben. Und jetzt blöd gesagt, ein Love Interest zu spielen hat eine Relevanz für die Geschichte, ja, aber hat irgendwie nicht wirklich eine systemische Relevanz in dem Moment in so einer Geschichte. Und das ist dann manchmal so ein bisschen unbefriedigend. Es ist also auch interessant, weil es um die Zwischenmenschlichkeit geht und so, aber es finde ich dann manchmal.
Wird vielleicht auch so ein bisschen das Klischee bedient, so blonde Frau und immer lieb und nett und so in diese Richtung.
In die Richtung. Also das macht, wie gesagt, auch mal Spaß. Es war aber toll im Laufe meiner Karriere, die ich viel genau diese Love-Interest-Figuren abgebildet hatte zu dem Zeitpunkt, war es einfach toll, mal in so eine Figur zu kommen, die wirklich eine Verantwortung hat und diese systemische Relevanz und die auch Herausforderungen hat, die über ich bin verletzt oder ich bin verliebt hinausgeht. Also zu sagen, ja, was mache ich jetzt mit der Situation? An wen wende ich mich? Über welche eigene Grenzen kann ich gehen, um das und das zu erreichen? Das war intensiver, das stimmt.
Systemische Verantwortung, hast du gesagt?
Ja.
Das hattest du vor deinem Schauspielerleben?
Ah, kann man so? Ja, vielleicht. Ja, ja, kann man so sagen.
Erzähl doch mal darüber. Du hast deinen Master in Psychologie gemacht. Mhm. Du bist 2017 sogar ausgezeichnet worden für die Thematik, die du in deiner Masterthesis behandelt hast.
Genau.
Deutsche
Nachwuchswissenschaftlerin. Ja, im norddeutschen Raum. Das ist so ein Verband gewesen, der das ausgezeichnet
Raum. Hat. Ja. Ja, ein Bereich, der uns sehr stark interessiert auf jeden Fall. Erzähl doch mal deine Tätigkeit in der Klinik, wie du da gearbeitet hast.
Ich möchte das kurz aufgreifen, dass du gesagt hast, der uns sehr interessiert. Wir haben uns ja auch schon viel über deine Krimi-Ideen ausgetauscht vor dem Hintergrund. Ne? Mhm. Ja, genau. Ich habe mein Master in Psychologie in Lübeck gemacht. Wann habe ich den gemacht? 2016. Genau, und vorher den Bachelor in Bremen. Ich habe einen Doppelmaster, also in Kriminal- und Rechtspsychologie und in klinischer Psychologie. Und hatte dann auch, bevor mehr und mehr Dreharbeiten so in mein Leben getreten sind, sage ich mal, habe ich auch ein knappes halbes Jahr in der Forensik gearbeitet, also im Maßregelvollzug in Hamburg, ja.
Was hast du da erlebt?
Ja, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also,
tote Menschen?
No, Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht. Aber ja, ich habe sehr, sehr intensive, also sehr besondere Persönlichkeiten kennengelernt. Und das ist, glaube ich, ja auch das, was, also mindestens von dir weiß ich das, vielleicht gilt das für dich auch, dich sehr interessiert. Es ist ja nicht immer einfach nur so, oh Gott, das ist jetzt irgendwie ein Krimineller und dann kommen ganz aversive Gefühle auf und fertig. Sondern für manche Menschen ist es ja auch interessant zu verstehen, wie ist jemand dahin gekommen oder wie konnte das passieren, dass jemand sich dahin entwickelt hat. Für manche Menschen war es dann schon ein längerer Teil der Lebensgeschichte und es war irgendwie ein systemisches Problem, auch vielleicht in der Ursprungsfamilie, und die haben sich in so ein kriminelles Verständnis und in so eine kriminelle Persönlichkeit hineinentwickelt. Es waren dann auch schwere Fälle. Aber es gab natürlich auch Menschen, die nicht per se eine kriminelle Persönlichkeit hatten oder haben, die aber einfach aufgrund bestimmter Umstände in Situationen gekommen sind, die sie zu Menschen gemacht haben, die andere schwer verletzt haben oder sogar anderen Menschen das Leben gekostet haben. Und das war sehr besonders. Also, und das war natürlich auch ein Drahtseilakt zu sagen, ich gehe ins Mitgefühl und ich möchte verstehen, was die Geschichte dieses Menschen ist. Aber ganz klar, ich möchte es jetzt auch nicht überromantisieren, viele der Menschen, die da untergebracht waren, brauchten auch ganz klare Grenzen und es war auch nicht immer ungefährlich, da zu arbeiten. Also das ist immer so ein Drahtseilakt auch in der eigenen Haltung.
Nimmt man das mit nach Hause dann auch, wenn man da diese Gespräche führt und dann sozusagen wieder rausgeht?
Es ist jetzt schon einige Jahre her. Ich könnte das jetzt nicht mehr authentisch beantworten, ob das für mich so war. Aber ich glaube, es hat sich, also es war natürlich nicht gar nicht so, aber es hat sich im Rahmen gehalten, weil du ja auch nicht alleine dort arbeitest, sondern das ist ja auch eine Teamarbeit, und du wirst ja auch in deiner, also nach dem Psychologiestudium, nach 5 Jahren Studium machst du für gewöhnlich dann auch die Therapieausbildung, die nochmal einige Jahre geht, und das ist ja auch ein Prozess, also du lernst da ja auch dein Handwerk, also das ist ähnlich wie mit Rollen, du lernst auch sie loszulassen nach dem Drehtag und du lernst auch den Arbeitskontext in der Klinik loszulassen, wenn du nach Hause gehst.
Wie betrachtest du denn, was jetzt im Moment absolut Hype sind, ja die ganzen True-Crime-Podcasts und True-Crime-Serien und so weiter. Ja. Eigentlich bist du ja nun absolut prädestinierter, als eine Expertin aufzutreten. Also,
Tatort Nordwesten.
Zum Beispiel, es gibt bei uns von der NDZ den Tatort Nordwesten, da müssen wir, Julian, hast gehört, Sina, da hast du eine richtige Expertin am Start. Also mal ganz im Ernst, war das nicht schon mal irgendwie auch für dich von Interesse zu sagen, hey, da könnte ich mal, oder gab es schon Anfragen irgendwo in der Richtung?
Gab bisher keine Anfragen.
Weil es keiner wusste vermutlich, dass du in diesen Bereichen gearbeitet hast. Kann das sein?
Ich habe keine Ahnung. Es gab ja durchaus schon Interviews, wo das thematisiert wurde, aber ich weiß es gar nicht. Also bisher hat sich das nicht ergeben, dass ich zu derartigen Podcasts eingeladen wurde. Ich würde es grundsätzlich interessant finden, bin aber jetzt auch ein bisschen vorsichtig. Ja. Weil,
warum vorsichtig?
Ich weiß nichts über die Menschen, die diese Podcasts leiten. Was ich mit Vorsicht betrachten würde, ist, wenn es einfach, also ich glaube, ein wissenschaftliches Verständnis zu der Thematik aufzubauen, ist cool. Eine Sensationsgeilheit in Bezug auf diese Themen zu erregen, ist gefährlich. Sehr also gut. Und da müssen wir, glaube ich, einfach ein bisschen gucken. Das ist
eine gute Abgrenzung.
Auf Hast du Fall. Auch super ja, gesagt. Sehr, bin ich ganz
sehr,
bei
dir. Sehr gut, ja. Vielleicht noch so mit zum Abschluss, weil thematisch hast du dich auch mit Internetsucht beschäftigt. Mhm. Ja, also Jens hat ja seinen Ausweg gefunden, hier in den Wald zu ziehen.
Ich habe ja kein Internet, deswegen.
Und ich hab tatsächlich mal so eine Studie gelesen, das total abgefahren, dass die Daumenmuskulatur und die Daumennerven sich in den letzten ungefähr 20 Jahren extremst anders entwickelt haben.
Ach,
bei
echt?
Jugendlichen.
Ah, ja.
Durch Das ist wirklich gemessen worden durch das SMS-Tippen.
Ach, spannend. Ne? Okay.
Ich werde die raussuchen, dann werde ich sie wie beim letzten Mal die Studie dann hier gerne verlinken.
Ja.
Und das, also es hat sich sehr, sehr viel ergeben in der Zeit. Wir werden ganz anders erwachsen als früher. Mhm. Wir hatten kein Telefon. Ich weiß gar nicht mehr, wenn ich mich zurückerinnere. Wir haben uns eigentlich immer hingekriegt, sich zu verabreden. Man hat sich aber immer verabredet.
Ja, ja.
Und man hat sich immer irgendwie gefunden und getroffen. So, ne? Also es hat irgendwie, oder man hat sich am einen Tag für den nächsten Tag verabredet.
Voll.
Oder sonstiges. Aber,
und man war auch da.
Man war auch
da. Man konnte nicht sagen,
genau.
Ich komme doch
genau.
nicht.
Genau.
Man konnte
nicht
mal eben eine WhatsApp später. Schreiben, genau. So, ich komme nicht oder so. Dann,
ja, nee, richtig,
dann musstest
richtig.
Du kommen. Und wenn du nicht gekommen bist, dann hast du eine Freundin oder einen Freund weniger.
Richtig.
Ja, ja.
Ja, das ging schnell.
Das stimmt.
Unsere Frage, wie hoch ist die Gefahr mit Internetsucht? Also wenn du so ein bisschen, gibt es da irgendwas, was du darüber sagen kannst?
Ich könnte da jetzt gerade keine Studien zitieren, um ehrlich zu sein. Ich weiß aber, dass ich auch nach meiner Masterarbeit noch Kontakt mit meinem Dozenten hatte, der die Masterarbeit angeleitet hat mit mir und auch mein Prüfer dann später war und so. Wir haben uns dann noch mehr darüber ausgetauscht im Nachlauf, weil er auch interessant fand. Ich bin ja auch viel auf den Social Media, also von Berufswegen sind das manche Menschen
ja ohnehin
viel.
Ist ja auch dein Job, musst du ja, ne?
Ja, aber das ist... Also das fand er irgendwie ganz spannend, da irgendwie nochmal reinzugehen, wie viel nutze ich das und so weiter. Und auch er hat da eine Zeit lang so eine Interview-Geschichte gemacht. Und ich glaube, dass das irgendwie sehr schwer ist zu sagen. Also wir arbeiten ja immer mit diagnostischen Kriterien in der Psychologie. Auch sowas so, oh Gott, dann analysierst du mich ja jetzt. Stimmt nicht. Also wenn eine Problematik selbst empfunden wird, dann erst wird sie relevant. Und dann gibt es bestimmte Kriterien, die man abfragt, um eine Diagnose auszusprechen und so weiter. Das ist ja doch ein bisschen. Wir haben aber dann darüber gesprochen, wie die Diagnosekriterien, also man nennt das eine Verhaltenssucht, abgegrenzt zu substanzbezogenen Süchten wie Alkohol, Rauchen, anderweitige Drogen, gibt es Verhaltenssüchte wie Glücksspiel oder eben halt internetbezogene Störungen. Und wenn man diese Kriterien durchgeht, die ein Mensch erfüllen muss, um diagnostisch eine relevante Störung in dem Bereich zu haben, dann haben das, glaube ich, richtig, richtig krass viele Menschen auf dieser Welt.
Ja.
Also die Frage ist aber immer, entsteht ein eigener Leidensdruck? Erst dann ist es wirklich eine relevante Störung. Entsteht Leidensdruck bei einem selbst oder bei meinem sozialen Umfeld? Erst dann ist es eine relevante Störung.
Sehr gut erklärt.
Finde ich super, super erklärt. Ein Leidensdruck. Wie stelle ich denn bei mir diesen Leidensdruck fest? Gibt es da irgendwie so, kannst du da irgendwie sagen, woraus man das irgendwo erkennen könnte?
Also es gibt, also ich glaube, ich kriege sie jetzt nicht alle hin auf die Kette, aber es gibt, glaube ich, 9 Kriterien, die man abfragt oder bespricht, um auch eine Diagnose aussprechen zu können. Aber einige fallen mir ein, das ist eine Toleranzentwicklung. Das heißt, während du vielleicht früher 10 Minuten am Tag auf TikTok oder Instagram warst, bist du es inzwischen 4 Stunden, ohne es zu merken. Das ist die sogenannte Toleranzentwicklung. Ja, jemand, der irgendwie ab und zu mal ein Bierchen trinkt, merkt vielleicht nicht, dass er inzwischen jeden Tag 3 trinkt oder...
Okay. Vielleicht auch, dass man andere Sachen dann vernachlässigt, um diese Sucht nachzugehen.
Ja, also die sozusagen die Funktionalität, die Isolation, die soziale, also verlierst du dein soziales Netz, weil du dich so viel mit deiner Sucht befasst oder mit der Tätigkeit, nach der du süchtig bist. Auch sowas wie Entzugserscheinungen, wir kennen das alle, uns ist gerade irgendwas wichtig, WLAN reißt ab und die Internetverbindung ist nicht richtig da, wir werden vielleicht sauer. Ja, also so und ist Totalausfall der ganzen Apps und wir können da 2 Stunden nicht rein, wie gereizt bist du dann? Also das sind alles so Kriterien, ja, ein Alkoholiker, der nicht an seinen Stoff kommt, wird unruhig und ängstlich oder wütend oder so. Und wie ist deine emotionelle Reaktion darauf, dass du das jetzt nicht nutzen kannst vielleicht oder so, ne? Oder Computerspielsucht. Die Mutter zieht irgendwann wütend den Stecker, weil der Sohn endlich zum Essen kommen soll. Wie gereizt reagiert er da drauf? Mhm. Also das sind so Kriterien. Da gibt es einige, die mit dem von substanzbezogenen Süchten vergleichbar sind. So.
Sehr, sehr spannend. Gibt es da, das vielleicht noch ganz kurz, gibt es da irgendwie Hilfestellen oder sowas, wenn man an sich das merkt?
Gibt es, auf jeden Fall. Also erstmal sind viele Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen darauf inzwischen sensibilisiert, weil das inzwischen eine offizielle Diagnose im Manual psychischer Störungen ist. Und auch die Ausbildungen im psychotherapeutischen Bereich fassen das Thema inzwischen mit auf. Das heißt, man kann natürlich, wenn man merkt, man hat dann Leidensdruck, damit zur Psychotherapie gehen. Mhm. Und es gibt, glaube ich, auch, bevor man das machen möchte, auch noch online oder Telefonberatungsgeschichten. Ja. Und also, die ich jetzt nicht benennen kann, offen gestanden, aber es gibt sie inzwischen.
Ja. Okay,
also,
aber da würde ich ganz gerne noch mal eben einhaken, gerade bei diesem Online-Bereich. Und es gibt ja nun gerade so im Internet, dass die, die sprießen ja aus allen Ecken hervor, irgendwelche Coaches oder irgendwelche Psychologen, die sich als Coaches nennen, die aber eben keine abgeschlossene, ein abgeschlossenes Studium haben und wirklich dann Hilfe anbieten. Ich finde das immer sehr, sehr dubios. Also ich kenne da halt auch sehr viele, die da ihre Hilfe anbieten, auch wenn es im Bereich Depressionen sind, wo ich immer denke, hey, da muss man doch, die Menschen davor schützen, vor solchen Leuten. Wie siehst du das, dass man überhaupt im Internet Hilfe anbietet im psychologischen Bereich, wenn man es gar nicht gelernt hat? Also eigentlich, eigentlich kann ja heutzutage in Deutschland jeder ein Coach werden und irgendwas anbieten. Mhm. Wie siehst du diese Punkte?
Also ein Coaching, das psychologische oder psychische Heilung suggeriert, geht absolut gar nicht. Da gibt es für mich auch keine zweite Meinung. Wenn man darin nicht geschult und ausgebildet ist, ich finde es absolut unmoralisch zu suggerieren, dass du psychische Heilung in einem Coaching oder in einem Coaching-Programm von jemandem erfahren kannst. Das ist nicht nur unmoralisch, das ist sogar gefährlich. Ich muss aber trotzdem sagen, dass ich zu dem Thema Coaching und Coaches gemischte Gefühle habe. Also ich möchte auch verschiedene, ich sage jetzt trotzdem einfach mal Kollegen und Kolleginnen nicht degradieren, die in einem bestimmten Tätigkeits- und Themenfeld gut sind und vielleicht irgendeine Fortbildung in irgendeinem bestimmten Learning-Bereich haben und klar abgesteckt ist, was sie anbieten, dann kann das, glaube ich, für manche Menschen auch hilfreich sein, wenn die Vereinbarung, die der Coach und der, ich sag jetzt mal Coaching-Suchende oder der Coachee, sagen wir, wenn die Vereinbarung und das gemeinsame Ziel klar abgesteckt ist, dann ist es okay. Ich selbst hatte auch schon Coachings im künstlerischen Bereich, so im Schauspielmarketing oder sowas. Gut, aber das ist halt ein klar abgesteckter Bereich. Und dann finde ich das total okay zu sagen, ich coache in einem bestimmten Themenbereich.
Schön erklärt.
Coaches, die suggerieren, dass sie psychotherapeutisch arbeiten, die sind schlau, die verbalisieren das nicht so, aber sie suggerieren es durch die Angebote trotzdem. Es geht um mentale Gesundheit, es geht um Persönlichkeit und Heilung, es geht um innere Kindheilung, um Glaubenssatzarbeit, es geht teilweise sogar um spirituelles Erwachen. Da bin ich vorsichtig.
Ja,
da bin ich sehr kritisch.
Ärgert mich auch. Ich bin da auch, also das ärgert mich auch teilweise, weil
ich nenne auch keine Namen, aber es gibt natürlich auch die großen Coaching-Stars da am Coaching-Himmel, die sagen, hey, lass alles los, komm bei dir an. Du bist mehr als deine Arbeit, du bist mehr als deine Sorgen und du bist mehr als dein Konsum. Kaufe jetzt mein Buch, meine Zeitschrift, mein Notizblock.
Konsumiere jetzt, weil du bist mehr als
meine T-Shirts mit den und den Sprüchen drauf, weil dann geht's dir gut. Und genau, du kommst genau da wieder an. Und da bereichern sich Menschen an dem Bedürfnis oder teilweise sogar der Not anderer Menschen, sich weiterzuentwickeln und was aufzulösen. Und das finde ich eine absolut unmoralische Saunummer.
Super, Sina. Finden natürlich im Internet dann auch irgendwelche Menschen, die teilweise dann Probleme haben und Hilfe suchen. Und die kommen natürlich zu solchen Menschen dann an und die werden gefangen. Ne?
Menschenfänger. Man sollte auf jeden Fall aufpassen in der Not, an wen man sich wendet.
Ja, genau. Definitiv.
Sina, du hast ein buntes Leben, von Großstadttrubel, Setleben, übers Landleben. Du hast was Systemrelevantes gemacht, ja. Wir Schauspieler sind ja nicht systemrelevant,
das leider, wissen wir ja. Das haben wir ja erfahren.
Genau, ne? Und hast was Künstlerisches gemacht. Ja, also eine tolle Laufbahn genommen.
Danke
wir
dir.
Sind dankbar, dass du hier bei uns warst. Und vielleicht noch zum Abschluss für die Jando-Fans, die haben Sina vielleicht schon mal gehört.
Stimmt.
Die Weisheit des Regenbogens.
Ja, stimmt.
Da sind wir beide nämlich auf dem Hörbuch zu hören.
Genau, ja, das haben wir zusammen gemacht.
Genau. Und nochmal so ein kleiner Ausblick, Sina. Was steht vielleicht an? Wo können wir dich vielleicht nochmal in der Zukunft irgendwo sehen oder hören? Oder?
Ja, also ich spreche nach wie vor synchron und Werbung. Wir wissen, dass die Branche in diesem Jahr irgendwie so ein bisschen ihre Herausforderungen hat, aber wir glauben alle fest daran, dass das trotzdem weiter besteht. Das mache ich nach wie vor. Wenn jetzt alles klappt, könnte man mich demnächst in einer relativ jungen Serie auf Sat.1 sehen. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Ankündigungen, weil wir das im Moment noch nicht schriftlich haben, abgesehen davon, dass noch keine mediale Freigabe, Marketingfreigabe und so weiter dafür da ist. Das können wir dann ja vielleicht besprechen, wenn es soweit ist.
Wir werden es auf jeden Fall ergänzen, wenn das Ding festgemacht ist.
Wir drücken die Daumen, das wird was.
Dankeschön. Es war toll, bei euch zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne.
Schön, dass du da
warst. Dass du Jens ein bisschen beschwichtigen konntest.
Habe ich gesagt, wir laden Sina tatsächlich als Mediatorin ein. Also ich wäre dafür.
Also,
danke, dass du da warst.
Danke, Sina, und bis zur nächsten Folge Gezeitgänger-Podcast.
Auch als Videopodcast auf YouTube.